Der heutige Predigttext steht in 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 14 bis 18. Ich lese nach Luther 2017. Hier schreibt Paulus: Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig.
Ich bete. Danke, dass wir auch heute wieder aus deinem Wort Gutes hören können. Etwas, was uns Mut machen und uns Kraft geben und Hoffnung schenken will. Das uns stärkt in unserem Vertrauen zu dir. Das erbitten wir, dass du so jetzt zu uns redest und dass du uns hilfst zu hören durch deinen guten Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wisst ihr noch, mit welchem Satz ich meine letzte Predigt, also die vor 14 Tagen, beendet habe? Ich helfe euch auf die Sprünge. Es war ein Zitat aus einem sehr bekannten kleinen Büchlein vom kleinen Prinzen, Saint-Exupéry. Darin verrät der Fuchs dem kleinen Prinzen ein Geheimnis. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit Paulus gesprochen, als Menschen, die Jesus Christus vertrauen, an ihn als den menschgewordenen Gottessohn glauben, der am Kreuz gestorben, begraben wurde und auferstanden ist, als diese Menschen sehen wir mit dem inneren Menschen. Und wir sehen etwas, das für natürliche Augen nicht sichtbar ist. Wir sehen, dass Gott in dieser Welt immer noch am Werk ist. Trotz all dem, was in den Nachrichten uns da entgegenflutet geradezu. Wir sehen, dass Menschen durch Gottes guten Geist die Kraft der Auferstehung Jesu heilsam verändert werden. Wir sehen Chancen, wo andere nur Probleme und Krisen sehen. Wir sehen, dass es immer Grund zur Hoffnung gibt. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, sondern sie stirbt überhaupt nicht. Als Kinder haben wir ein Spiel gespielt, auf langen Zugfahrten zum Beispiel. Vielleicht kennt ihr es auch. Ich sehe was, was du nicht siehst. Man hatte sich irgendwas ausgesucht und dann sagte man das und der andere musste raten, was es ist. Und man half ihm immer auf die Sprünge, indem man die Farbe nannte, dass dieses Ding, was man sieht, hat. Ich sehe was, was du nicht siehst. Siehst du mit deinem Herzen? Ist dein innerer Mensch wach, wahrnehmungsfähig, sensibel für das, was für die natürlichen Augen unsichtbar ist? Vielleicht geht es euch wie mir. Wenn ich mich in dieser Welt umschaue, dann wird mir bang und bänger. Krisen und Kriege, wohin man blickt. Und wir können uns den Blick auf diese Welt und ihre Gegebenheiten auch nicht ersparen. Auch wenn Paulus schreibt, dass wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Nein, Jesus hat uns das in unser Stammbuch geschrieben, dass wir nicht von dieser Welt sind, ja, aber er den Vater nicht darum bittet, dass wir aus dieser Welt genommen werden. Wir haben hier in dieser Welt unseren Platz. Wir sind wie er in diese Welt gesandt und können und sollen vor ihr die Augen nicht verschließen. Denn wir leiden selbst an dieser Welt und an ihrem Zustand. Wir können uns dem nicht entziehen. Meine Frau und ich waren von Montag bis Mittwoch in Hamburg. Eine gute Zeit, hat uns gut getan, mal einmal komplett abzuschalten und völlig anderes zu sehen. Aber was wir eben auch gesehen haben, und das hat uns wirklich erschrocken, weil wir vor einem guten Jahr auch mal 3 Tage oder eigentlich einen ganzen Tag und 2 halbe in Hamburg waren, es da uns nicht so aufgefallen ist oder es da eben wahrscheinlich auch noch nicht so war. Wir haben so viele erbarmungswürdige Menschen auf den Straßen sitzen und betteln sehen. Und wir sind eigentlich, ich glaube, haben keine Fahrt mit S oder U-Bahn gemacht, in der nicht ein solcher erbarmungswürdiger Mensch vor uns stand und gesagt hat, ich brauche Geld für Essen, für Unterkunft, für ein Ticket, ich weiß nicht wofür. Es war nur schwer auszuhalten, ihnen nicht helfen zu können. Und das ist ehrlich keine Ausrede. Es war in die Gesichter dieser Menschen gezeichnet, dass Geld ihnen nicht helfen würde. Auch wenn sie es erhofften zu bekommen, manche geradezu erwarteten und ärgerlich waren, wenn sie eben nichts bekamen. Und es waren so viele, selbst wenn wir angefangen hätten, wir hätten gar nicht allen etwas geben können. Und diese Fülle an Menschen und zerbrochenen Existenzen, das hat uns wirklich erschüttert. Aber es ist wichtig, davor nicht die Augen zu verschließen. Denn auch unter uns ist hier nicht alles gut. Und ich will jetzt gar nicht wieder vom allgemeinen Zustand der Kirche und davon reden, dass immer weniger Menschen sich von ihr ansprechen lassen, sie für relevant halten. Nein, wir Kirchen zerlegen uns auch ein Stück weit selbst. Die beiden großen Kirchen in Deutschland müssen sich neu aufstellen, tun sich dabei aber unendlich schwer, reduzieren ihre Angebote und legen Gemeinden zusammen und die Hauptamtlichen haben mit immer mehr Menschen zu tun und immer größere Flächen zu bedienen. Es ist nicht der Geist der Reformation und dass die Kirche sich immer wieder verändern muss, will sie lebendig bleiben, sondern es wird deutlich, es ist die Not, die zu diesen Veränderungen treibt. Und das schimmert leider eben durch die Maßnahmen auch immer wieder durch. Es fehlt eine Vision, die das positiv versucht zu wenden. Und wir Freikirchen machen es nicht besser. Am vergangenen Wochenende hat das Christusforum, das aus vielen der Brüdergemeinden in unserem Bund besteht, beschlossen, eigene Körperschaftsrechte zu beantragen. Das klingt erstmal sehr formalistisch, aber das Ziel der ganzen Aktion ist es, und das ist eigentlich dann auch deutlich ausgesprochen worden, wenn Sie diese Körperschaftsrechte dann haben, aus unserem Bund mit den Brüdergemeinden auszutreten, einen eigenen Bund, eine eigene Kirche zu gründen. Hinter dieser Entscheidung stehen eine ganze Reihe von Motiven, die ich hier auch gar nicht nennen und bewerten will. Aber diese Entscheidung steht auch, leider, auch in einer Linie von ähnlichen Verwerfungen und Trennungen von Kirchen und Freikirchen in vielen westlichen Ländern. Und sie zeigen, dass auch wir leider dem Zeitgeist da huldigen, wie die Gesellschaft eben insgesamt ticken. Die starken Fliehkräfte sind wirksam, die zu immer kleineren Segmenten führen. Und der Individualismus und ich bin mir selbst der Nächste und ich will es so haben, wie ich es will, das wird eben immer mehr betont. Und vergessen scheint dabei das, was Jesus, wir haben es eben gehört, in seinem Gebet, in seinem hohenpriesterlichen Gebet, um die Einheit bittet. Und wir erleben diese negativen Kräfte ja auch an uns selbst. Wir leiden an all dem, was in dieser Welt krank ist und ungut ist, mit. Wir leiden daran, dass wir selbst auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Wir leiden daran, dass wir eben nicht den vielen Bedürftigen helfen können. Ja, dass wir manchmal nicht mal denen helfen können, die uns nahestehen. Dass sie ihre schwere Krankheit letztlich allein durchmachen müssen. Dass sie ihr Leben selbst in den Griff kriegen müssen, beruflich, in der Partnerschaft, wo auch sonst immer. Wir können oft an ihrer Situation nicht wirklich etwas ändern. Wir sehen nur die Not, wir sehen das Elend, aber wir sind ohnmächtig. Und wir spüren dann eben auch unsere eigenen nachlassenden Kräfte. Das Alter fordert seinen Tribut. Auch uns packen Krankheiten und lassen uns vielleicht gar verzweifeln, rauben uns den Lebensmut. Wie können wir mit all dem fertig werden? Wie können wir das durchstehen, durchleben? Widerstandskraft ist gefragt. Oder wie es heute neudeutsch mit einem Fremdwort heißt, Resilienz. Dabei ist das Thema natürlich überhaupt nicht neu. Bischof Otto Dibelius, Mann der bekennenden Kirche, gestorben 1967. Er erinnerte sich: Ich weiß es noch wie heute, hat er geschrieben, dass unser Konfirmator Stolte in der kleinen Lichterfelder Dorfkirche vor 67 Jahren, jetzt muss man rechnen, das ist also noch im 19. Jahrhundert gewesen, vor 67 Jahren in der Konfirmationsrede sagte, Klammer auf, dass der sich noch an die Konfirmationsrede erinnern kann. Wow, an wie viele Predigten können wir uns noch wörtlich erinnern? Klammer zu. Also, er erinnert sich, wie der da sagte, ein Kilo Eisen ist nur ein paar Pfennige wert. Und wenn man Hufeisen schmiede, dann werden sie auch nicht viel mehr wert. Aber schon wenn man Messerklingen daraus mache, bekomme es einen Wert von mehreren hundert Mark. Und wenn man es zu Urfedern verarbeite, dann steige der Wert in die Tausende. Dazu aber müsse das Eisen aufs Neue in die Glut und müsse wieder und wieder gehärtet werden. So sei es auch mit den Menschen. So erinnert sich Dibelius an diese Predigt und sein Fazit lautet: Das Leiden macht den Menschen stark. Und ja, schaue ich auf euch, die Generation, die den Krieg mehr oder weniger bewusst miterlebt hat, die schwere Nachkriegszeit und den Aufbau Deutschlands mitgestaltet hat, dann wird die Wahrheit dieses Satzes sichtbar. Ihr seid sehr resilient. Schon meine Generation ist da deutlich weniger widerstandsfähig. Und noch weniger sind es unsere Kinder und deren Kinder. Das kann man jetzt schon feststellen an der Behandlung von Krankheiten, gerade auch im Bereich der Psyche, die eben, je jünger die Leute sind, desto mehr ansteigen. Doch wie schafft man es, in solchen Leidensphasen nicht unterzugehen, sondern sie im Nachhinein sogar als Segen sehen zu können. Als eine Phase zu erkennen, in der man eben stärker, widerstandsfähiger geworden ist. Und dann komme ich wieder zurück zu dem Zitat vom Anfang oder vom Ende der Predigt vor 14 Tagen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Der innere Mensch wird immer wieder erneuert, schreibt Paulus. Und Jesus sagt dem Petrus nach dem letzten Mal: Ich habe für dich gebetet, Simon, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du umkehrst, dann stärke deine Brüder. Und für uns alle bat Jesus, wir haben es vorhin gehört: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Solche Sätze haben die Menschen nach 1945, habt ihr nach 1945 in den vollen Kirchen gehört. Und mancher hat es eben verinnerlicht und hat sich an diesen Sätzen immer wieder hochgezogen, trotz des ganzen Elends um ihn herum, um sie herum, um euch herum. Wir sind in diese Welt gestellt. Wir werden immer wieder auch in ihr und an ihr leiden und werden mit unseren Herausforderungen und Aufgaben scheitern, so wie Petrus. Doch Jesus lässt uns immer wieder umkehren. Diese Möglichkeit eröffnet er uns immer wieder und er gibt uns sozusagen dazu auch immer wieder den Antrieb. Und er bewahrt uns davor, dass das Böse uns überwältigt. Seine Gnade gilt uns und sie ist unwiderruflich. Und sie ist so bedingungslos wie seine Liebe. Und sie ist so grenzenlos wie seine Liebe. Wer anfängt, Jesus zu vertrauen: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wer also so anfängt, Jesus zu vertrauen, an ihn zu glauben, als Heiland und Herr, Freund und Bruder, Haupt seiner Gemeinde, der bekommt immer wieder neue Kraft. Wenn er eben, dann bekommt er von Gott die nötige Kraft, wenn er denn ihm und sich selbst und vielleicht auch den Mitmenschen um sich herum seine Ohnmacht, seine Schwäche, seine Begrenztheit, seine Fehlerhaftigkeit eingesteht und sich nicht hinter Fassaden verstecken will und sich selbst und anderen und letztlich auch Gott versuchen will, etwas vorzumachen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist eine Erfahrung, die Paulus gemacht hat und die er zunächst einfach mal nur so wiedergibt, aus seinem Leben erzählt, aber dann doch auch zugleich in der Sicht weitergibt, dass es eine Verheißung auch für uns ist. Ein Versprechen Gottes, dass Menschen, die mit ihrer Begrenztheit, mit ihrer Schwäche zu Gott kommen, dass dann da Gottes Kraft im Besonderen sichtbar, erfahrbar werden kann und soll. Wir werden nicht müde, nicht mutlos, geben nicht auf, verlieren nicht die Hoffnung, weil er sie in uns nicht verlöschen lässt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So hat es schon der namenlose Prophet im Exil ausgesprochen und dem Volk zugesprochen, das ja sehr geknickt war. Wir saßen an den Wassern von Babylon und weinten. Gott zerbricht dieses Rohr nicht. Der glimmende Docht wird nicht ausgelöscht, sondern neu entfacht. Gott schenkt uns durch seinen guten Geist immer wieder einen anderen Blick als den natürlichen Blick auf all das, was in dieser Welt tobt und eben auch manchmal eher an Chaos denn als an eine geordnete Welt denken lässt. So sehen wir dann eben nicht nur diese Realität, die ja da ist und die wir auch nicht übersehen sollen und können. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber das sehen alle anderen ja auch. Wir können aber eben auch mehr sehen. Wir können sehen, dass Gott alle die Kriegstreiber und Tyrannen und Egomanen nur eine Zeit lang gewähren lässt. Ja, uns wird die Zeit zu lang. Wir würden uns wünschen, es wäre gestern schon passiert, dass Putin vom Thron gestoßen worden wäre. Keine Frage. Aber wir dürfen vor unserem inneren Auge schon sehen, dass es passieren wird. Und im Rückblick auf die Geschichte bekommt das Unterstützung und Zuspruch. Bestätigt es diese Sicht. Und wir können manche Gebete lesen, die genau das eben auch ausdrücken. Der Lobgesang der Maria genauso wie der der Hanna. Und wir dürfen sehen, jetzt schon sehen, dass Gott seine Schöpfung nicht zugrunde gehen lassen wird, sondern er wird sie neu machen. Und es gibt immer wieder diese Rückschläge, ja? Draußen ist plötzlich wieder Winter, das Frühjahr auf dem Rückzug, aber es wird sich durchsetzen. Zeichen dafür, dass Gott letztlich sich durchsetzen wird. Ein Gleichnis für uns, für eine tiefere Wirklichkeit als nur der Kreislauf der Jahreszeiten. Wir dürfen sehen, wie Kirche immer wieder neu wird. Wenn sich nun bald Christusforum und Baptisten trennen, dann können wir dabei einander segnen. Und trotzdem, auch wenn in unterschiedlichen Bünden, miteinander als Christinnen und Christen, als Schwestern und Brüder unterwegs bleiben. Ganz gleich, wie wir zu dieser Trennung stehen und ob wir uns vielleicht wünschten, sie wäre nicht passiert oder sie würde wieder aufgehoben. Und wir können in der weiten Welt sehen, wie viele Menschen Christinnen und Christen werden und dadurch in ihrem Leben verändert werden. Wie die Zahl der Christen auf anderen Kontinenten zunimmt und manche Länder dadurch verändert werden. Malawi ist ein Beispiel. Karin Schwarz wird in diesem Jahr wieder in Deutschland sein. Ich habe sie eingeladen. Ich hoffe, es wird klappen, dass sie zu uns kommt und in ihrer begeisternden Art wieder von dem berichtet, was sie auf der Balaka Farm im Süden Malawis tut und wie da praktische Arbeit und wie man sein Leben in der Not gestalten kann und aus der Not herauskommen kann, verbindet mit Jüngerschaftsschulung und dass Menschen Gott begegnen und Christen werden. Und wir können sehen, dass Gemeinden wie die, in der Olaf Genet wirkt, ein Namensvetter, kein Verwandter von Gudrun Genet, der vor anderthalb Wochen hier bei uns zu Gast war und davon erzählt hat, wie er eine Gemeinde, eine sterbende Gemeinde übernommen hat im Norden Frankreichs. Und wie natürlich auch viel Arbeit da drin steckte, aber vor allem das Vertrauen, dass Gottes Kraft etwas ändern und neu machen kann, wie das tatsächlich geschehen ist. Davon hat er eindrucksvoll berichtet. Und wir können in den Menschen, denen wir gerne helfen würden, ob das nun die vielen Obdachlosen sind, wenn wir in die Städte kommen, die menschlich gesehen hoffnungslosen Fälle. Oder ob das uns nahestehende Menschen sind, die wir nicht ändern können, deren Leben wir nicht regeln können, nicht Klarschiff machen können, sondern das müssen sie selbst tun, mit Gottes Hilfe. Wir können aber in ihnen eben schon genau diese Menschen sehen, die das tun und hinkriegen. Und wir können es ihnen spiegeln. Und ihnen damit Mut machen und sagen, wir vertrauen darauf, dass du das schaffst. Vertrau auf Gott und geh los. Und wir können uns genauso erinnern an Menschen, in deren Leben Gott so seine verändernde, heilsam verändernde Kraft hat zur Wirkung kommen lassen, die sich darauf eingelassen haben, wie ihr Glaube sie verändert, ihr ganzes Leben verändert hat, wie sie ihre schlimme Vergangenheit bewältigt und hinter sich gelassen haben, Eltern, Peinigern vergeben konnten, sich mit sich selbst und ihrer Lebensgeschichte, die eben manchmal eine wirklich schwierige Lebensgeschichte sein kann, aber sich mit dieser Lebensgeschichte versöhnt haben. Es ist meine Geschichte und sie ist so, wie sie ist, gut, weil Gott mich so mit dieser Geschichte annimmt, weil Gott mich mit sich durch Jesus Christus versöhnt hat. Und so kann und wird es immer wieder geschehen. Und so werden wir jeden Tag an unserem inneren Menschen erneuert, weil wir einen Blick bekommen für solche Dinge. Unser Glaube bekommt wieder neues Feuer, neue Kraft. Unser Glaube lässt uns den Mut in dieser Welt nicht verlieren. Unsere Hoffnung wird nicht sterben, weil sie einen Namen hat. Jesus Christus. Und weil wir diesen auferstandenen Herrn kennen, der an unserer Seite, auf unserer Seite ist. Wir haben im Bibelgespräch und in der Bibelstunde als erstes Gleichnis in dieser neuen Reihe, wo es um die Gleichnisse Jesu geht, unter der Überschrift das Bilderbuch Gottes. Wir haben also als erstes Gleichnis das vom vierfachen Ackerfeld betrachtet. Und das hat eine interessante Parallele zu dem, was Paulus hier schreibt. Vielleicht ist es dem einen oder anderen ja schon bewusst geworden. Der Gedanke des Gleichnisses ist, werft den Samen des Reiches Gottes reichlich aus. Geizt nicht, auch wenn immer wieder Samen auf Stellen fällt, wo er nicht aufgeht. Nicht jetzt, vielleicht nie. Denn in diesem Samen steckt eine Kraft, die wir nicht in der Hand haben. Und es wird reichlich Frucht geben, 30-fach, 60-fach, ja sogar 100-fach. Und Paulus stellt fest, so wächst die Gnade durch viele, die zum Glauben an Jesus Christus finden. Und dadurch wächst die Zahl der Danksagungsgebete. So übersetzt es die Basisbibel. Die Gnade wird immer größer durch die, die eben sich von dieser Gnade fassen lassen, sich hineinziehen lassen. Das Reich Gottes hat ein Geheimnis. Es wächst da, wo es niemand vermutet. Es sprosst da auf, wo niemand damit rechnet. Es ist mitten unter uns. Für die natürlichen Augen unsichtbar. Nur für die inneren Augen, für das glaubende Herz sichtbar. Und das lässt uns Widerstandskraft gewinnen. So können wir in dieser Welt resilienter werden. Die Nöte und Krisen und Leiden durchstehen und ihnen eben auch dadurch einen Sinn abgewinnen. Denn sie sind Teil des Leidens Christi an dieser Welt. Und sein Leiden schafft an uns und unseren Leiden letztlich, so schreibt Paulus, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Amen.